Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Nils Reimer, Leiter des Bereichs Arctic Technology bei der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt, HSVA. Herr Reimer ist seit 15 Jahren in dem Bereich aktiv und war selbst auch schon in arktischen Gewässern unterwegs, wenn ich richtig informiert bin, ist also ein wahrer Experte. Moin, Herr Reimer.
Moin und herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind Schiffbauingenieur. Bekommen Sie beim Thema arktische Schifffahrt einen höheren Puls, wenn man bedenkt, dass vielleicht andere Schiffe gefragt sind und auch andere Schiffsdesigns?
Ja, also definitiv. Für mich verbindet das Thema arktische Schifffahrt einfach zwei Leidenschaften, die ich schon lange bei mir mit mir herumtrage. Das ist zum einen natürlich das Technische, der Schiffbau und die Schiffstechnologie. Ich bin ja, wie Sie erwähnt haben, Schiffbauingenieur und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Interesse. Und das Zweite ist aber auch die Umgebung. Das heißt, Schiffe fahren ja in den Ozean, das heißt, sie sind mit Wellen konfrontiert, teilweise auch mit Stürmen. Und in der Arktis herrschen nochmal ganz, ganz ausgefallenere Bedingungen, ganz widrige Bedingungen. Und diese Kombination ist eigentlich das, was mich besonders fasziniert an der arktischen Schifffahrt.
Müssen Sie mittlerweile vielleicht auch sowas wie ein Klimaexperte sein, wenn man bedenkt, dass sich die Bedingungen ja doch sehr stark verändert haben in den letzten Jahren und sich sehr wahrscheinlich auch noch weiter verändern werden? Also wenn es an die Anforderungen für so ein Schiffsdesign geht, muss man ja, ich sag mal, die Klimaentwicklung auch sehr genau im Blick behalten, oder?
Das ist definitiv so. Also allein schon in der Zeit, Sie sagten es, 15 Jahre, die ich jetzt aktiv bin, hat sich oder haben sich bereits die Umgebungsbedingungen stark geändert. Das Eis, das permanente Eis in der Arktis zieht sich zurück. Wir haben stattdessen eben weitere Bereiche mit offenem Meer, mit gebrochenem Packeis. Wir haben ganz andere Bedingungen, was die Wellensituation zum Beispiel in der Arktis angeht. Und wir arbeiten aus diesem Grund auch ganz eng mit Klimaexperten und Ozeanografen zusammen, damit wir unsere Technologie auf diese neuen Bedingungen auch abstimmen können.
Gibt es eigentlich für Ihre Arbeit einen großen Unterschied zwischen Arktis und Antarktis, also einjähriges, mehrjähriges Eis etc.?
Ja, also das ist genau der Punkt, den Sie jetzt richtigerweise erwähnen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Meereis erstmal und Frischwassereis. Frischwassereis kennen wir alle vom Schlittschuhlaufen, von den Eiswürfeln aus unseren Getränken. Meereis verhält sich schon mal komplett anders, hat eine andere Beschaffenheit, auch eine andere Stärke. Und auch beim Meereis gibt es unterschiedliche Eissorten. Das hängt eben von der Entstehung des Eises ab. Es hängt davon ab, wie alt das Eis ist. Da kommen die Begriffe erstjähriges, mehrjähriges Eis ins Spiel. Und dann unterscheidet es sich nochmal ganz deutlich von zum Beispiel Gletschereis, was eben vom Festlandsockel der Antarktis abbrechen kann. Das sind dann die Eisberge zum Beispiel, die nochmal viel härter sind und eine viel größere Gefahr darstellen für die Schifffahrt.
Wenn es nun ein Schiff sein soll, das sowohl Antarktis als auch Arktis befährt, wird es dann erst recht schwierig, weil man das Schiff ja eigentlich auf zwei Bedingungen optimieren muss?
Ja, man muss es, also das Eis, das Meereis selbst unterscheidet sich gar nicht mal so. Aber ich muss natürlich bedenken, wenn ich in die Antarktis fahren möchte, dann muss ich auch durch Gebiete mit ganz, ganz extremen Wellen. Südlich zum Beispiel von Südafrika. Komme ich in Bereiche, in denen kaum noch Landmassen vorhanden sind, wo sich sehr große Wellen auftürmen können. Und das muss ich dann natürlich besonders berücksichtigen, wenn ich auch in die Antarktis fahren möchte. In der Arktis herrschen eben deutlich ruhigere Bedingungen, was den Seegang angeht.
Ich frage nicht ganz ohne Hintergedanken, muss ich zugeben. Arktis, Antarktis ist ja auch so ein Bereich, wo unter anderem das deutsche Forschungsschiff Polarstern fährt. Und da soll es ja nun bald einen Neubau geben und die HSVA ist meines Wissens da durchaus dran beteiligt an dem Projekt. Wie ist da so der Stand? Wie läuft das im Moment?
Ja, wir begleiten das Projekt schon eine ganze Weile und die HSVA war tatsächlich auch schon an der Entwicklung der ersten Polarstern vor mittlerweile über 40 Jahren beteiligt. Nun gibt es einen Neubau, die Entwicklung ist gut vorangeschritten, die HSVA begleitet dies auch mit Modellversuchen und unserer Expertise hinsichtlich des Entwurfs. Wir bringen dabei häufig die sehr speziellen Themen ein. Das ist zum einen natürlich, wie kann das Schiff am besten Eis brechen? Und wir sprechen da über Eisdicken bis zu 1,8 Meter. Darüber hinaus gibt es für ein Forschungsschiff dann aber auch ganz, ganz viele andere weitere Anforderungen. Und diese müssen natürlich mit der Anforderung ans Eisbrechen in Einklang gebracht werden. Alles muss in einem Entwurf untergebracht werden und das ist eigentlich die große Herausforderung. Die Wissenschaftler arbeiten mit sehr sensitiven Geräten. Sie wollen natürlich eine möglichst lange Zeit nutzen können, um Wissenschaft zu betreiben. Das Schiff ist mit ganz vielen Sensoren ausgestattet, unter anderem mit Sonaren. Und die sollen natürlich auch über einen möglichst langen Zeitraum arbeiten können. Das heißt, man muss dort optimieren, einmal, dass das Schiff wirklich dieses starke, schwere Eis brechen kann, dabei aber auch möglichst wenig der wissenschaftliche Betrieb beeinträchtigt wird. Und das ist für uns eine tolle Herausforderung, das macht uns besonders viel Spaß in der HSVA, wenn wir solche Schiffe begleiten dürfen, auf dem Weg wirklich zum fertigen Schiff und testen dürfen bei uns in unseren Versuchseinrichtungen.
Wie kann man sich das vorstellen? Also als Nicht-Schiffbauingenieur, das sind ja zwei sehr starke Anforderungen. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also was ist vielleicht bei der neuen Polarstern auch das Besondere aus der Sicht der HSVA?
Also wir testen ja bei uns im Eistank viele eisbrechende Schiffe. Wir haben auch reine Eisbrecher getestet, die wirklich einfach die Aufgabe haben, eine Rinne freizubrechen für Frachtschiffe. Und da geht es vor allem um Stärke. Es geht um viel Leistung, um über die Propeller möglichst viel Schub ins Wasser bringen zu können und sehr dickes Eis brechen zu können. Da kommt es aber zum Beispiel dann nicht so sehr darauf an, wie laut das Schiff dabei ist. Das ist bei einem Forschungsschiff ganz anders. Das heißt, die Polarstern muss natürlich viel leiser sein. Das ist eine Anforderung. Einmal, um die Wissenschaft nicht zu beeinträchtigen, aber wir legen eben heutzutage als Gesellschaft auch viel mehr Wert darauf, die Meeressäuger zum Beispiel nicht so stark zu beeinträchtigen. Also auch darum geht es. Das ist bei den klassischen Eisbrechern ganz anders gewesen. Das heißt, wir haben hier schon mal die Anforderung, eine geringe Geräuschemission mitzubringen, sozusagen auch beim Eisbrechen. Und das ist eine besondere Herausforderung.
Wie kriegt man das gelöst?
Man kriegt es vor allem gelöst darüber, dass Propeller so entworfen werden, dass sie hinter dem Schiff, wo sie ja nicht ungestört arbeiten, sondern sie bekommen da sozusagen das Wasser zugeführt um das Schiff herum, dass sie immer noch unter diesen widrigen Bedingungen und bei sehr hoher Schubbelastung, nennen wir das als Schiffbauer, das heißt, wenn sie sehr viel Schub auch bei kleinen Geschwindigkeiten beim Eisbrechen liefern müssen, dass sie dort immer noch mit möglichst wenig Geräuschentwicklung arbeiten. Und das kriegt man hin über den Propellerentwurf, das heißt über die geometrische Gestaltung des Propellers. So ein Eispropeller, der muss ja sehr dick sein, der muss ja auch den hohen Kräften widerstehen, die da auch vom Eis auf den Propeller wirken. Und das bekommt man eben vor allem über die geometrische Gestaltung hin, dass man dann auch möglichst wenig Geräusche emittiert.
Nun könnte ich mir vorstellen, und ich habe mit Seeleuten schon mal gesprochen, die auch in der Arktis unterwegs waren, und die haben dann gesagt, ja, der Propeller an sich, dass der kein Eis fängt, ist ja schon mal eine Herausforderung. Ist das heutzutage immer noch so? Also, dass man im Schiffsdesign richtig aufpassen muss, dass der Propeller auf jeden Fall frei bleibt, weil sonst passiert ja gar nichts mehr.
Ja, definitiv. Also wir versuchen natürlich am Bug anzufangen, den Bug zu optimieren des Schiffes, dahingehend, dass er erstmal mit wenig Kraft, möglichst wenig Kraft das Eis bricht, weil wir wollen natürlich den Leistungsbedarf trotzdem im Rahmen halten. Wir wollen ja nicht unendlich viel Leistung oder können nicht unendlich viel Leistung in das Schiff verbauen. Die Motoren sind irgendwo begrenzt. Da fängt es an. Und dann versuchen wir im zweiten Schritt, das Eis, was wir am Bug gebrochen haben mit dem Schiff, möglichst schnell zur Seite zu bringen. Das heißt, unter das umgebende Eis zu schieben und nicht den ganzen Boden entlang zu schieben, weil dann führt das zu einem Zusatzwiderstand durch die Reibung des Eises am Rumpf. Und ich habe die hohe Gefahr, dass das Eis natürlich auch in die Propeller gelangt, gegebenenfalls Ruder beschädigt, wenn die vorhanden sind am Schiff. oder andere Anhänge. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir legen ein besonderes Augenmerk auf den Bugbereich beim eisbrechenden Schiff und dann natürlich auch auf die Rumpfgestaltung dahinter.
Ein ehemaliger Kapitän eines Forschungsschiffs hat mal gesagt, nichts ist verwundbarer als der Heckbereich mit Schrauben und Rudern. Würden Sie das so unterschreiben?
Das ist definitiv so. Es ist auch so, dass wir bei den klassischen Eisbrechern häufig ja noch Ruderanlagen haben, das heißt konventionelle Wellenanlagen mit einem Propeller und einem Ruder dahinter. Und diese Schiffe müssen unglaublich aufpassen, wenn sie rückwärts fahren. Sie dürfen dann das Ruder zum Beispiel nicht beliebig anstellen, weil die Kräfte, die vom Eis auf das Ruder wirken, dazu führen, dass sofort die Rudermaschine kaputt geht. Oder sogar im schlimmsten Fall das Ruder Schäden nimmt oder sogar abbricht. Das kann passieren oder das ist auch vorgekommen. Insofern ist der Heckbereich besonders sensibel, ja.
Wenn es um das Eisbrechen an sich geht, im Bugbereich, ich bin jetzt nochmal der Nicht-Schiffbauingenieur. Wie kann man sich das vorstellen? Einfach mehr Stahl in den Rumpf und natürlich die entsprechende Maschinenleistung, damit das funktioniert. Ist das so ungefähr die Herangehensweise?
Also mehr Stahl ist definitiv der Fall, weil da kommt man nicht drum rum. Wir müssen die eisgehenden Schiffe, also allein schon die eisgehenden Frachtschiffe, aber vor allem die richtigen Eisbrecher natürlich verstärken. Das bedeutet, sie haben höhere Plattenstärken, sie haben aber auch eine höhere Anzahl an Versteifungen hinter den Platten, damit wir die Belastung im Rahmen halten. Und die Integrität des Stahlkörpers einfach gewährleistet ist. Und das muss nicht nur in dem Eis der Fall sein, in dem das Schiff noch selber fahren kann, sondern im Zweifel muss das Schiff natürlich auch passiv in hohem Eisdruck noch überleben können. Das heißt, diese Verstärkung, dieser zusätzliche Stahl, diese Masse ist notwendig. Und die führt natürlich schon dazu, dass das Schiff bei gleicher Größe weniger Zuladung aufnehmen kann. Das gilt für Frachtschiffe genauso wie für Forschungsschiffe. Darüber hinaus haben wir aber natürlich viele Möglichkeiten, durch die Gestaltung des Rumpfes, durch die Geometrie, das Eisbrechen zu optimieren. Das heißt, die Kräfte geringer zu halten als zum Beispiel für ein konventionelles Schiff, wenn es durchs Eis fährt. Da haben wir natürlich Freiheitsgrade, die wir nutzen können.
Mehr oder weniger box-shaped?
Naja, also die klassischen Eisbrecher waren häufig recht stumpf. Das war der sogenannte Löffelbug. Die sind sehr flach natürlich in ihrem Bug, damit sie auf das Eis oder drauf fahren können und das Eis von oben brechen können. Das Eis bricht eben, wenn es von oben durch Biegung überwunden wird, mit deutlich geringeren Kräften, als wenn ich da mit einem vertikalen Vorstäben reinfahre, dann bietet das Eis einen deutlich größeren Widerstand. Und deshalb sind die Eisbrecher klassischerweise eben so flach geformt am Bug. Sie waren früher auch häufig sehr stumpf. Das kann man auch so gestalten, wenn man viel wirklich nur im Eis unterwegs ist. Das ist aber ungünstig, wenn ich auch häufig im freien Wasser fahre oder vor allem auch in Wellen, weil das dazu führt, dass ich dann unangenehme Bewegungen im Schiff bekomme, eventuell auch hohe Slamming-Lasten. Das heißt, der Bug taucht aus und klatscht dann sozusagen auf die Oberfläche. Dabei entstehen hohe Drücke und das wollen wir natürlich auch vermeiden.
Was würden Sie denn sagen, sind so die wichtigsten Erkenntnisse, wenn es um die Konstruktion von Arktis oder Antarktis gehenden Schiffen geht? Also was waren so die Entwicklungen für das Schiffsdesign, die Sie für am prägendsten erachten in den letzten Jahren?
Naja, früher gab es vor vielen Jahren eben den sogenannten Thyssen-Vaas-Bug. Das war mal ein Durchbruch. Das war ein ja tatsächlich sehr box-shaped geformter Bug, der auch sehr günstig war beim Vorausbrechen, der aber sehr große Nachteile bot beim Manövrieren auch im Eis, weil er praktisch nicht um die Kurve fahren konnte. Heutzutage haben wir natürlich viele eisbrechende Schiffe, die mit Pottantrieben ausgestattet sind. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Fortschritt gewesen, weil wir mit diesen Pottantrieben, die ja sozusagen in Gondeln angeordnet sind, oder auch allgemein Azimutantrieben, Ruderpropellern eben den Schub richten können in unterschiedliche Richtungen und damit im Eis einen großen Vorteil haben, was das Manövrieren angeht. Die klassischen Anlagen mit Rudern funktionieren eben im Manövrieren meistens gut, wenn man eine gewisse Fahrt voraus oder Achteraus hat. Im Eis habe ich aber oft sehr geringe Geschwindigkeiten und muss trotzdem hohe Kräfte überwinden, um das Schiff auf einen anderen Kurs zu bringen, auszuweichen oder auch aus der eigenen Rinne vielleicht herauszubringen. Und da sind die Pods oder auch die Azimut-Antriebe mit ihrem gerichteten Schub natürlich ein Riesenvorteil. Da kann ich praktisch meine Antriebe drehen und kann dann den Schub so ausrichten, dass ich mein Heck eben genau in die richtige Richtung drücken kann.
Was wären denn aus Ihrer Sicht die künftigen Entwicklungen? Also was erwarten Sie in dem Punkt? Irgendein Gamechanger oder welche Entwicklungen sehen Sie da so am arktischen Horizont?
Ja, also was wir vor allem sehen, ist natürlich, dass die Schiffe für ein viel breiteres Spektrum heutzutage entworfen werden müssen. Auch wenn wir an Küstenwachboote denken, die auch in der Arktis operieren sollen oder an eben Schiffe mit besonderen Aufgaben, dann gibt es da eben immer diese Herausforderung, dass wir das Eisbrechen weiterhin bis zu einer sehr hohen Eisdicke garantieren sollen. Aber dazu eben viele Anforderungen kommen aus dem Bereich des offenen Wassers oder der Fahrt im offenen Wasser. Ich nannte schon die Geräuschentwicklung, den Betrieb von besonderen Sensoren zum Beispiel am Schiff. Und das ist eigentlich heutzutage die Hauptherausforderung, dass häufig solche Schiffe eben für ein breites Spektrum entworfen werden sollen. Manchmal werden auch Schiffe, wo es vorher zwei Schiffe gab für diese Aufgaben, werden dann in ein Schiff integriert als Nachfolger. Und dann haben wir eben diese Herausforderung, dass wir alles unter einen Hut bringen. Das ist wirklich für die Zukunft oder der Trend, den wir derzeit sehen.
Was wird denn aus Ihrer Sicht nicht möglich sein? Also wenn ein Reeder, ein Auftraggeber, eine Behörde, was auch immer auf Sie zukommt, wir brauchen dieses und jenes. Was ist aus Ihrer Sicht unrealistisch?
Naja, also es gibt natürlich noch eine Herausforderung. Wir haben im freien Wasser sozusagen natürlich den Trend, dass wir jetzt auch auf alternative Kraftstoffe setzen wollen zukünftig, dass wir beim Kurzstreckenverkehr auch elektrifizieren können. Das ist noch eine Herausforderung für die Eisbrecher, weil der Leistungsbedarf einfach viel größer ist. Das heißt, während des Eisbrechens braucht das Schiff einfach unglaublich viel Leistung. Und da habe ich eben zusätzliche Anforderungen, wenn ich versuchen möchte, vielleicht auf alternative Konzepte zu setzen oder für zum Beispiel Doppelendfähren in der Ostsee auch zu elektrische Antriebe zu realisieren, weil natürlich der Leistungsbedarf einfach so groß ist. Der Platz an Bord aber nicht unbedingt größer ist.
Das heißt, für Eisfahrten wird es dann maximal ein Dual-Fuel oder ein Hybrid-System werden, wahrscheinlich.
Eventuell, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Entwicklung bei den Antrieben auch nochmal voranschreitet und wir vielleicht neue Konzepte sehen werden, die auch beim Eisbrechen über gewisse Strecken dann den Betrieb mit alternativen Kraftstoffen ermöglichen. Im Moment gibt es ja noch mehrere Konzepte, die verfolgt werden. Es gibt noch nicht so wirklich das eine Konzept und das ist natürlich spannend für uns, das auch zu verfolgen.
Und Sie müssen sich dann ja auch auf Verschiedenes einstellen oder vorbereiten, also auch in Ihrer eigenen Arbeit berücksichtigen.
Genau, also für uns ist natürlich immer positiv, dass dabei die Rolle spielt, dass das Schiff immer optimal angepasst sein muss und möglichst stark optimiert sein muss in seinem Leistungsbedarf. Und da ist die HSVA natürlich ein Partner in dieser Prozesskette. Und das freut uns natürlich auch, dass dieser Bedarf eher steigen wird in Zukunft.
Wenn Sie so auf das Umfeld schauen, die Rahmenbedingungen, die Regulierung, sage ich jetzt mal, die Vorgaben für die Schifffahrt, sei es nun von Klassen, von Flaggen oder auch von Staaten oder Organisationen. Und wenn Sie dann auf die arktische Schifffahrt gucken, ist das aus Ihrer Sicht so realistisch oder sind die Anforderungen manchmal zu hoch? Oder würden Sie sogar sagen, eigentlich müssten die Anforderungen für Thema XY sogar noch stärker sein?
Ja, da sind wir natürlich in gewisser Weise in einem Zwiespalt. Also die Arktis und auch die Antarktis sind natürlich sehr sensitive Gebiete. Wir haben dort viele Meeressäuger, aber auch Kleinstlebewesen, die schützenswert sind. Das heißt, eigentlich brauchen wir in diesen Gebieten erhöhte Sicherheitsanforderungen und eigentlich auch einen erhöhten Bedarf haben wir dort an Umweltschutz. Auf der anderen Seite haben wir aber, wie gesagt, eben auch den Aspekt, dass wir die Besatzung auf Schiffen von Eisbrechern und eisbrechenden Schiffen natürlich schützen müssen und insofern das Schiff auch mit ausreichend Leistung und Manövrierfähigkeit ausstatten müssen, damit die Schiffe nicht Gefahr laufen, irgendwo manövrierunfähig, passiv im Eis zu driften, gegebenenfalls vielleicht auf die Küste zu laufen, was natürlich erst recht zu Umweltkatastrophen führen kann. Aber das bedeutet natürlich, dass wir da manchmal wirklich eine Herausforderung haben, diese Aspekte alle unter einen Hut zu bringen.
Sind die denn miteinander vereinbar?
Grundsätzlich habe ich ja immer mehrere Möglichkeiten. Ich kann an der Technologie des Schiffes optimieren. Ich kann aber auch im Betrieb des Schiffes natürlich Anpassungen vornehmen, sodass ich in sensiblen Bereichen das Schiff anders betreibe. Es gibt die ersten Dual-Fuel-Schiffe. Sie haben es schon erwähnt, den Begriff. Und da kann ich natürlich auch aufpassen, dass ich in sensiblen Bereichen dann vielleicht umschalte auf einen Betrieb, der zum Beispiel weniger Geräusche emittiert, weniger Emissionen emittiert und dann damit auch die Flora und Fauna stärker schützen.
Aber aus der Sicht eines Schiffbauingenieurs generell sind die Vorgaben so, wie sie sind, durchaus umsetzbar.
Sie sind oft herausfordernd. Also wir sehen viele Schiffe, bei denen wir am Anfang, wenn wir kriegen meist Auszüge aus den Spezifikationen vorgelegt von unseren Kunden, bei denen wir schon manchmal staunen, weil die Anforderungen sehr hoch sind. Aber es ist natürlich so, dass die allgemeinen Anforderungen auch steigen, vor allem an die Flexibilität der Schiffe. Und die Unsicherheiten auch manchmal steigen, wie lange kann ein Schiff auf einer bestimmten Route oder für eine bestimmte Aufgabe genutzt werden, sodass das natürlich verständlich ist, dass die Betreiber der Schiffe auch ihre Anforderungen nach oben korrigieren. Manchmal scheint es unvereinbar, aber man findet meistens doch einen guten Kompromiss im Entwurf, sodass man am Ende mit einem optimalen Entwurf zumindest rauskommt. Das heißt, diese Anforderungen spornen ja auch an, die Entwerfer das Optimum aus dem Schiff wirklich aus dem Entwurf rauszuholen.
Sie können wahrscheinlich auch von Ihren Erfahrungen zehren. Ich habe es angesprochen, Sie sind ja auch durchaus schon mal mitgefahren in arktischen Gewässern. Das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Basis, die Sie mit in die Arbeit einbringen können.
Ja, definitiv. Also es ist erstmal eine unglaublich schöne Erfahrung, weil einfach diese Umgebung sehr besonders ist. Allein schon das Licht in der Arktis ist ein ganz besonderes zu unterschiedlichen Tageszeiten. Also zu bestimmten Zeiten gibt es ja auch kaum Licht, muss man sagen. Aber es ist einfach ein besonderes Farbenspiel. Allein schon, wenn man an Bord steht und man hat auch auf solchen Erprobungsfahrten, an denen wir teilnehmen, zum Glück immer mal Zeit, auch einfach über die Reling zu schauen. Also das ist natürlich erstmal ein besonderes Erlebnis. Es ist aber auch technisch herausfordernd, weil wir natürlich versuchen müssen, die Fähigkeiten des Schiffes zu bewerten und das natürlich möglichst unter definierten Umgebungsbedingungen. Die findet man so, aber natürlich in der echten Arktis oder Antarktis nicht vor, sondern da herrschen die Bedingungen, die herrschen. Das Eis ist sehr variabel und ändert sich manchmal schon über eine kurze Strecke, sodass es immer eine Herausforderung ist, erstmal überhaupt die richtigen Bedingungen, die Gebiete mit den richtigen Bedingungen zu finden, in denen wir das Schiff erproben können. Das ist also immer ein kleines Abenteuer, so eine Erprobungsfahrt.
Haben Sie sowas wie ein Lieblingsschiff oder Lieblingsprojekt, was Sie bisher bei der HSVA betreut haben?
Also wir haben große Projekte, auch schon Handelsschiffe getestet in der Arktis. Die Herausforderung dort ist immer, dass die Schiffe nicht so viel Platz haben eigentlich, um die ganzen Menschen überhaupt aufzunehmen, die auf einer Probefahrt mitfahren müssen. Das ist immer etwas komfortabler, zum Beispiel auf Forschungsschiffen, weil dort es natürlich genug Kabinen gibt und das Schiff einfach auch Möglichkeiten bietet, sich besser für längere Zeit aufzuhalten. Also diese Probefahrten dauern durchaus mal bis zu 8 Wochen, weil man eben, wie gesagt, erstmal den langen Transit überwinden muss, um in die richtigen Gegenden zu kommen. Das heißt, man ist auch für relativ lange Zeit gegebenenfalls an Bord und muss sich da natürlich auch irgendwie wohlfühlen. Man hat Aufgaben, aber es ist natürlich wichtig, dass man dort auch sich lange aufhalten kann.
Und die Polarstern, die neue, ist das ein spezielles Produkt für Sie?
Das ist ein ganz spezielles Produkt und wir wünschen natürlich erstmal dem Projekt viel Glück auf dem Weg und hoffen dann, dass es irgendwann auch natürlich zur Erprobungsfahrt kommt und die HSVA dann auch teilhaben darf. Und das ist dann ein besonderes Highlight, weil das natürlich so ein Schiff wird eben nicht alle 2 Jahre gebaut. Also ein Containerschiff ist auch oft individuell, wird aber natürlich eher am laufenden Band irgendwo mal gefertigt, so ein Forschungsschiff, das wird alle 30 bis 40 Jahre gebaut. Und es ist die heutige Polarstern ist dann ein völlig anderes Schiff als die jetzige Polarstern. Und insofern ist das etwas, was man ja vielleicht nur einmal im Leben überhaupt erleben kann, dann so eine Erprobungsfahrt.
Nun wird den deutschen Behörden ja sehr gerne mal vorgeworfen, sie würden sehr viele Details mitbestimmen wollen und haben ganz hohe Anforderungen und das sei immer alles sehr schwer umzusetzen. War das auch bei so einem hochspezialisierten Schiff wie der Polarstern so? Also mussten Sie da, Sie oder Ihre Kollegen bei der HSV auch dann mal sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen too much?
Naja, wir sind ja nicht in der Position, dass wir die Eigenschaften des Schiffes verantworten in dem Sinne. Verantwortlich ist am Ende die Bauwerft. Aber wir sind natürlich beratend tätig und versuchen, die bestmöglichen Lösungen mit unseren Kunden zu erarbeiten. Bei der Polarstern ist es aus meiner Sicht, wie bei allen modernen Forschungsschiffen, es gibt viele Herausforderungen. Die Anforderungen sind hoch, aber wir müssen uns auch überlegen, das Schiff soll natürlich wieder für eine sehr, sehr lange Zeit den Forschern optimale Bedingungen liefern. Das heißt, wenn man jetzt die Anforderungen nicht hoch genug setzt, dann hat man vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren ein Schiff, was nicht mehr den Anforderungen entspricht, und das wollen natürlich alle vermeiden.
Das kann man sich vorstellen. Ich gehe davon aus, wenn Sie hier nachher raus sind, geht es weiter an dem Projekt. Deswegen will ich Sie auch gar nicht allzu lange aufhalten. Herr Reimer, das war sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke. Das war's auch schon für heute.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.